Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 8. März 2024. So will Trump Amerika und die Welt umkrempeln. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung wagt einen Blick in die Kristallkugel und es ist gar nicht so gewagt, mit Blick auf Trump ein paar Prognosen zu riskieren, denn wir haben ja Erfahrungswerte und ich stehe ja mit qualifizierter Fassungslosigkeit vor diesen apokalyptischen Abgesängen, denn was um Himmels Willen war denn so schlimm an den ersten 4 Jahren Trump? Die Wirtschaft brummte, wir hatten keine Kriege, Putin traute sich noch nicht, in die Ukraine einzumarschieren. Es gab ein gewisses Gerumpel zwischen den USA und China, aber eben immer auch das Bemühen dieses sehr unkonventionellen und vielleicht auch etwas krassen Präsidenten, den Ausgleich, den Kompromiss zu suchen. Wer sich darauf einließ, der konnte bei Trump ja das Verhalten eines schlauen Geschäftsmanns erkennen, der in jede Diskussion mit extremen Forderungen einsteigt, sozusagen den Pflock mal ganz weit im Terrain des anderen einschlägt, im Wissen natürlich darum, dass er seine Maximalforderungen nie durchbringen kann. Aber wenn Sie schon bei den Maximalforderungen sich zurückhalten, ja, dann werden Sie auch keinen guten Kompromiss finden. Also Donald Trump, so ging es vielen, fanden sein persönliches Verhalten irritierend, zum Teil unausstehlich oder gar entsetzlich. Aber viele auch dieser Frappierten und Trump-Geschädigten mussten anerkennen, zum Teil zähneknirschend, dass er in der praktischen Resultatwirkung gar keine so schlechte Politik gemacht hat. Ich habe zum Beispiel mit einigen Schweizer Unternehmern mich unterhalten und die haben sich alle lobend ausgesprochen. Sie haben gesagt, unter Trump ist tatsächlich die Last der Steuern und Abgaben etwas zurückgegangen und auch die Deregulierung, also die Entfesselung der Wirtschaft, die war eine Tatsache. Und schauen Sie doch jetzt mal nach Deutschland. Da bräuchte es vielleicht einen Trump, der etwas mit der Kettensäge da in dieses Regulierungsgeflecht, in diese Bleiplattenlandschaft da einsteigen würde, um die Wirtschaft wieder etwas zum Atmen zu bringen. Also die Verketzerung, diese extremen Affekte, die da mobilisiert werden gegen Trump, die muss man sehr misstrauisch sehen. Die Medien scheinen sowieso in einer Art Kriegszustand gegenüber dem früheren Präsidenten gefangen zu sein, kommen da nicht raus aus dieser Echokammer, allzu emotional. Ist ja nichts Neues. Das ist das Charakteristikum unseres Zeitgeists, dass die Öffentlichkeit mit einer unglaublichen Emotionalität reagieren auf alle möglichen internationalen Phänomene. Den Krieg in der Ukraine muss ich hier gar nicht als Beispiel erwähnen, dort ist es besonders auffällig. Ich sehe da eine zusehende Militanz, eine wachsende Militanz und Intoleranz, einen aggressiven Mentalimperialismus gewissermaßen. Wir verabsolutieren, der Westen geht davon aus, dass seine Werte, diese progressiven Werte, die ja nun in der Wirklichkeit nicht unbedingt funktionieren, wir sehen das, durch Übertreibung auch sich selber ad absurdum führen, dass aus dem Westen heraus, aus Deutschland, aus der Europäischen Union, vor allem natürlich von den Politikern, auch in den USA jetzt mit dieser linken Regierung, eben dieser Werteimperialismus betrieben wird. Und dass man gar nicht mehr in der Lage ist, die Vielfalt der Welt stehen zu lassen. Alle müssen da gleich sein wie wir, sonst sind sie unsere Feinde, sonst sind sie unsere Gegner. Vor einigen Jahren, als man noch bereit war, den russischen Präsidenten kritisch, wenn auch sachlich zu beurteilen, da hat beispielsweise der Cambridge-Historiker Robert Service, ein ganz großer Putin-Kritiker, der ein Buch geschrieben hat über den russischen Präsidenten 2019 vor dem Einmarsch, deshalb eben noch entschieden sachlicher, der hat Putin als einen klassischen Konservativen bezeichnet. Er zitiert da ausgiebig aus Putins Reden, wo Putin sagt, wir stehen in Russland für traditionelle Werte der Familie und weitere Dinge, die natürlich dann in diesem Zusammenhang erwähnt werden. Und Robert Service bilanziert, er sagt, Putin sei sozusagen geistig zu Hause in der Welt des Nation Building des 19. Jahrhunderts, wie das damals im Westen durchaus geläufig war. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja, typisch diese Rückständigkeit, der Mann lebt noch im 19. Jahrhundert, aber da müssen wir wieder die russische Geschichte in Betracht ziehen, die russische Geschichte, die eben auch sozusagen einen Höllenritt durchstanden hat im 20. Jahrhundert und noch in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, also vor 30 Jahren, war nicht klar, ob dieses Russland zusammengehalten werden kann, ob Russland auseinanderbricht. Da waren extreme Wirren zu beobachten, Auflösungserscheinungen. Und so gesehen ist Putin in einer Art Nation-Building-Prozess. Jetzt kann ich auch nicht alles beurteilen, was der macht und auch nicht billigen, wobei ich glaube auch fast nichts mehr, was heute geschrieben wird. Denn wir befinden uns im Krieg mit Russland und deshalb ist doch die Propaganda auch bei uns übermächtig, übrigens auch in der Schweiz und auch in Deutschland. Und diese Verketzerung, dieser mentale, diese geistige Mobilmachung, die da auf allen Kanälen stattfindet, ist eben sehr, sehr gefährlich und die Medien spielen hier eine ganz verrückte Rolle, dass sie eben auch die Neigung, die uns allen gegeben ist, sich eben aufpeitschen zu lassen, sich von der eigenen Sicht überwältigen zu lassen, dass sie das eben befeuern, dass sie da Öl ins Feuer gießen, anstatt etwas abzudämpfen. Also dieser Haltungsjournalismus, den sie da in Deutschland haben, gegenüber Trump, gegenüber der Schweiz, gegenüber Putin, gegenüber allem, was eben der eigenen Haltung nicht entspricht, das ist ein Abgrund, das ist ein Irrweg, weil er sozusagen die geistigen Voraussetzungen zerstört, eine Sache mit Abstand zu beobachten und ihr gerecht zu werden. Das ist doch ganz krass jetzt in der deutschen Politik mit dieser Taurus-Diskussion. Für mich wirken diese Politiker, als ob sie komplett den Verstand verloren hätten. Spinnen die eigentlich? Marschflugkörper nach Russland schicken zu wollen, Planspiele zu machen, die Generäle, wie man da russische Ziele am besten angreift. Weil die wissen gar nicht, was sie tun. Die wissen gar nicht, in welche Höllenkammern sie sich da unter anderem bomben könnten. Das zeigt doch auch eine Mischung aus Unernsthaftigkeit auf der einen Seite und dann aber auch wieder von bitterster kriegerischer Entschlossenheit, sozusagen blutunterlaufener Militanz, die sich hier geifernd zum Ausdruck bringt. Unglaublich, total gefährlich und eben sehr, sehr emotional. Deshalb ist es wichtig und das ist der Versuch auch unserer Sendung, hier immer etwas, ja, auch emotional Gegensteuer zu geben. Glauben Sie ja nicht alles, was gesagt wird. Glauben Sie auch nicht, was ich immer sage. Bei mir ist auch die Gefahr, dass ich mich vielleicht auf der Gegenseite etwas davontragen lasse. Und lassen Sie mich noch etwas zu Russland sagen. Wir können doch gar nicht beurteilen, was da in diesem Land vorgeht. Wir werden da auch nicht fair informiert, denn unsere Medien picken immer nur die Beispiele heraus, die sie maximal skandalisieren können und die ihre Sicht bestimmen. So als ob die Medien hier quasi an einem Denkmal der Schande und der Verwerflichkeit arbeiten, dass sie das Ganze so zurüsten und zuzimmern und zuhämmern wollen, dass am Schluss das gewünschte Bild entsteht, dass dieser Putin und Russland sozusagen ein finsterer, faschistischer Staat seien. Vielleicht entwickelt sich Russland ja tatsächlich in diese Richtung. Ich will das gar nicht insgesamt in Abrede stellen. Aber dann ist das primär ein Problem für die Russen. Die müssen dann diese innenpolitische Situation, diese Tyrannei, wenn es denn eine ist, die müssen sie bereinigen. Aber Tatsache ist, dass, als man noch einigermaßen ausgewogener berichtete, selbst ein Kritiker wie dieser Robert Service, Cambridge University, schrieb, Putin sei 2018 mit einem Erdrutschsieg noch einmal gewählt worden und seine Zustimmungswerte, die man ernst nehmen müsse, seien nie unter 60% gefallen und durch die Krim-Annexion sind sie in Rekordsphären aufgestiegen. Wir müssen uns vielleicht auch mit der Tatsache abfinden, dass die Russen eine ganz spezielle Geschichte haben. Die Russen sind doch ein Volk, das in Quadratkilometern denkt. Das ist uns völlig fremd, vielleicht nicht allen. Deutschland denkt auch einmal in Quadratkilometern. Darum befremdet vermutlich dieses russische geopolitische Denken auch so viele Deutsche, weil es sie quasi schmerzhaft daran erinnert, wie sie selber einmal da Lebensraum erobert haben. Und übrigens nicht mit Methoden, an die man gerne zurückdenkt. Das heißt, die Russen sind Landeroberer, sie sind vermutlich auch Imperialisten, aber das sind die Amerikaner, das sind die Engländer auch, die sind auch mit Nivea-Creme zu ihren Imperien gekommen und zu ihren Einflussgebieten. Und wir sind anders, der Schweizer sowieso, wir denken weniger in Quadratkilometern, wobei es bei uns auch Kantone gibt, die zum Teil stärker auf Landgewinn ausgerichtet waren. Also da gilt es immer wieder, die russische Geschichte in Betracht zu ziehen und sich die Frage zu stellen, wie sind jetzt konkrete Konflikte zu beurteilen? Stimmen unsere Annahmen? Ist das jetzt der erste Schritt, sozusagen ganz Europa zu unterjochen? Oder spielen da andere Faktoren eine Rolle? Ist dieser Ukraine-Krieg vielleicht anders zu interpretieren? Ich darf vor diesem Hintergrund noch einmal erinnern an das Buch, das ich Ihnen gestern empfohlen habe, von Georg Auernheimer, «Die strategische Falle, die Ukraine im Weltordnungskrieg». Also, rüsten wir ab, werden wir demütiger, vorsichtiger, passen wir auf, dass wir unsere Vorstellungen nicht da der ganzen Welt überstülpen und aufnötigen möchten. So will Trump Amerika und die Welt umkrempeln. Ja, er wird, schreibt die FAZ, sicherlich die Migration eindämmen. Er ist ein großer Unterstützer von Israel, wird also in diesem Bereich sicherlich Netanyahu die Treue halten. Er hat gesagt, er werde den Ukraine-Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden, um das Sterben zu stoppen auf beiden Seiten. Das finde ich ein gutes Argument von Trump. Hoffen wir, dass er als Präsident, wenn es denn wird, dieser Forderung tatsächlich auch Nachachtung verschaffen kann, dass er sie realisieren könnte. Er hat immer davon gesprochen, die Wirtschaft zu entlasten und die Steuern zu senken. Das ist auch eine klassische marktwirtschaftliche Reaganomics-Politik, die man aus liberal-bürgerlicher Sicht nicht kritisieren kann, aus linker schon. Er hat sich gegen die Woke-Culture, gegen die Cancel-Culture ausgesprochen. Da trifft er ja vermutlich auch auf eine Stimmung, die in Deutschland viele sozusagen begrüßen würden. Mit anderen Worten, bleiben wir auch da zurückhaltend, bleiben wir fair. Mario Vogt, der Thüringer CDU-Chef, will sich im Fernsehen dem Landesvorsitzenden der AfD, Björn Höcke, stellen. Das ist eine gute Nachricht. Wir können uns nicht an der AfD vorbeimogeln. Ja, das stimmt. Man muss diskutieren, man muss widerlegen und die sollen sich da im Fernsehen gegenseitig duellieren. Und dann möge der Zuschauer, dann mögen die Thüringer dann entscheiden, wem sie ihre Stimme geben wollen. Anschlag auf Tesla. Das ist ein GAU für den Standort Deutschland. Meldet die Welt, ein Brandanschlag auf einen Strommast legt das Tesla-Werk in Grünheide lahm. Für Automobilexperte Stefan Bratzl hat die Tat dramatische Folgen weit über Tesla hinaus. Und vielleicht hat sie auch Folgen für die deutsche Innenpolitik, dass endlich auch in dieser linken und in vielerlei Hinsicht auch linksradikalen Regierung der Linksradikalismus ernst genommen wird. Meines Erachtens haben die Reichsbürger mit ihren Hellebarden und Armbrüsten und ihrem ominösen Prinz Reuss also noch keine Strommasten lahmgelegt und sie haben auch keine panzerbrechenden Waffen und Kalaschnikow-Sturmgewehre in ihrem Wandschrank gelagert, wie das bei der kürzlich verhafteten RAF-Terroristin der Fall gewesen ist. Kampf gegen Desinformation, die Stunde der grünen Zensoren. Auch die Welt, bekommen wir jetzt doch ein Wahrheitsministerium. Ausgerechnet die Bundesnetzagentur unter Robert Habecks Parteifreund Klaus Müller will in Zukunft definieren, was Desinformation ist. Das ist ganz gefährlich. Da muss man dem entgegentreten. Da höre ich gar nichts von der FDP, ich höre nichts von der CDU, auch von der AfD. Ich nehme mal an, die ist dagegen. Aber das müsste viel offensiver angeprangert werden. Diese Form der schleichenden Meinungsdiktatur, vielleicht schon galoppierenden Meinungsdiktatur, die sie in Deutschland haben. Diese Bestrebungen sind antiliberal, sie sind antidemokratisch, sie sind antirechtsstaatlich und sie zielen letztlich auf den Kern der Demokratie, die eben der Rede und der Gegenrede letztlich gewidmet ist. Alle reden mit allen über alles und man darf auch falsche Meinungen äußern, sofern sie nicht verleumderisch sind. Dann allerdings können sie durch das Strafrecht entsprechend geahndet werden. Korrektiv, das ist nun fast schon eine Realsatire aus der Wirklichkeit, dieses Portal Korrektiv, linksradikal, staatlich unterstützt, vielleicht sogar ein heimliches Lauschangriff-Organ des Verfassungsschutzes. Dieses Korrektiv hat ja nach Strich und Faden versagt mit dieser Enthüllung zu jener angeblichen Wannsee-Konferenz in Potsdam. Merken Sie etwas? diese Verketzerung, diese Aufpeitschung, die die Medien mitmachen, da haben sie genau wieder das Gleiche wie gegen Trump, gegen Russland oder gegen die Schweiz, wenn wir wieder irgendeine Abstimmung machen, die da einigen dieser Meinungstyrannen in Berlin nicht passt. Sie glaubten sogar kürzlich ein Fest kritisieren zu müssen, das ich ausgerichtet habe, weil ich mich da nicht den Einladungsgepflogenheiten von ein paar Spinnern in Berlin unterworfen habe. Müssen Sie sich das mal vorstellen, diese Arroganz da, dieser aufgeblasenen deutschen Gesinnungspolitiker, die da glauben, sie könnten der ganzen Welt und sogar der Schweiz noch ins Gewissen reden. Die sollen mal schauen, dass sie ihren eigenen Staat da nicht zum Absturz bringen. Und Ausdruck dieser geballten Arroganz und auch dieser ideologischen Verhetzung und Verketzerung ist eben dieses Korrektiv mit den Fake News. Dieses Korrektiv musste ja nun schrittweise korrigieren, was sie da erzählt haben über diese Wannsee-Konferenz angeblich 2.0. Das ist ja auch so eine Groteske, eine Verharmlosung. Fürchterlich. Man sollte die gleich vom Verfassungsschutz beobachten lassen. Ah nein, die arbeiten ja mit dem zusammen. Dieses Korrektiv musste jetzt sogar zurücknehmen, dass von Deportation gesprochen wurde. Im Wikipedia-Eintrag ist jetzt plötzlich nicht mehr von Deportation die Rede. Das heißt jetzt Vertreibung. Aber von Vertreibung wurde auch nicht geredet. Sie ist einfach, wie können Leute, die einen illegalen Aufenthaltsstatus haben, das haben sie beglaubt, haben sie eidesstaatlich bekräftigt, wie kann man die wieder außer Landes schaffen? Das ist ja ein Problem, das sich gestellt hat aufgrund der verlotterten Asylpolitik. Doch nichts mit Deportation zu tun, das hat doch nichts mit Vertreibung von Deutschen zu tun. Das ist ja eine komplette Falschdarstellung. Und jetzt will dieses Korrektiv also sozusagen zum Faktenchecker werden. Also es ist wichtig, wenn Sie den Bankräuber zum Bankdirektor machen wollen. Ich meine, an sich ist das ja geniales Marketing, aber da das Portal Turi, Medienportal, meldet das, als sei das einfach eine sozusagen normale Nachricht, da führt sich die Wirklichkeit auch wieder einmal, beziehungsweise da führt sich dieses Korrektiv ad absurdum. Abgehörte deutsche Offiziere, wie Russland versucht, Deutschland zu schwächen und den Westen zu spalten. Mit ja 5-6-tägiger Verspätung kommt nun auch die Neue Zürcher Zeitung mit einer ganz grossen Analyse. Die NZZ, das Sturmgeschütz für der NATO, für die NATO in der Schweiz und gegen Russland. Jeden Tag wird da auf Russland eingeschossen, werden da die finstersten Darstellungen gemacht. Noch einmal, das kann man schon tun. Aber diese Einseitigkeit dient ja nur dazu, hier einen emotionalen Ausnahmezustand heraufzubeschwören, der dann eben eine falsche Politik produziert unter Umständen. Ebenso eine Taurus-Politik, wo sich dann ein paar Illusionskrieger in Berlin einbilden, jetzt mit Russland sozusagen nochmal, gegen Russland noch einmal ins Feld zu ziehen. Das sind hochgefährliche Szenarien und da wirken eben die Medien mit als Brandbeschleuniger, auch die Neue Zürcher Zeitung. Ich habe in der Schweizer Ausgabe etwas länger darüber gesprochen. Sie kommen zum Schluss, die Inhalte sind gar nicht besonders brisant, titeln Sie hier. Die Inhalte sind gar nicht besonders brisant. Nein, das ist überhaupt nicht brisant. Wenn da ein paar Luftwaffenoffiziere ein geheimes Gespräch weltöffentlich führen und der eine dann sagt, ja, ich habe mir mal überlegt, was man mit diesem Marschflugkörper alles machen könnte. Man könnte zum Beispiel diese russische Brücke angreifen, da diese Kerchbrücke. Wir haben da die Möglichkeit, man müsste diesen und jenen Pfeiler müsste man da ins Visier nehmen und die Zieldaten könnten wir ja den Ukrainern zur Verfügung stellen, wenn wir sie mit dem Auto in Polen übergeben, dann merkt niemand, dass die Deutschen dahinter stecken. Das ist doch absolut unbrisant. Nein, nein, man kann von Deutschland aus mit deutschen Waffen, vielleicht auch mit deutschen Soldaten in ukrainischen Uniformen, können wir auch vielleicht den Kreml angreifen, ist doch alles unbrisant, das sind nur so ein paar Planspiele, das sind nur so ein paar Überlegungen. Alles unbrisant, meine Damen und Herren, alles unbrisant. Ja, Argentinien, Milei enttäuscht mit seiner Reformpolitik. Das war vielleicht zu erwarten. Wir können nicht Argentinien zu einem libertären Modellstaat machen. Etwas schwierig. Gold und Bitcoin auf Allzeithoch, das zeigt Ihnen auch, dass das Vertrauen in die offizielle Finanzwirtschaft an einem Tiefpunkt angelangt ist. Hoffentlich nicht das Vertrauen zu Weltwoche Daily, wobei auch hier braucht es qualifiziertes Misstrauen. Glauben Sie nichts, bleiben Sie anspruchsvoll, aber vor allem bleiben Sie uns gewogen. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns spätestens am Montag wiedersehen. Ich werde jetzt ein paar Tage in die USA fahren, muss mir auch mal die andere Seite des Globus wieder mal etwas genauer vor Augen führen. Halten Sie da auf dem Laufenden, vielleicht auch mit der einen oder anderen Sondersendung. Machen Sie es gut. Danke.